28 europäische Staatschefs und der türkische Premierminister, kein Routinetreffen. Heute soll nun der Deal besiegelt werden, der vielen in Deutschland Bauchweh macht. 3 Milliarden Euro Visaerleichterungen und neuer Schwung bei den Beitrittsverhandlungen dafür, dass die Türkei die Grenze dicht macht. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Diesmal sitzt die Türkei am längeren Hebel. Die Europäer brauchen sie, um ihre Außengrenze zu sichern. Und die Kanzlerin braucht die Flüchtlingskontingente, damit weniger Menschen nach Europa kommen und der Druck in der eigenen Partei abnimmt. Ob das realistisch ist, frage ich jetzt in Istanbul unseren Türkei-Korrespondenten Michael Schramm. Herzlich willkommen, Herr Schramm. Was wird denn die Kanzlerin heute im Gepäck mit nach Hause nehmen können, Konkretes?
Ja, so ganz Konkretes wird sie nicht mit nach Hause nehmen können. Die Türkei hat zugesichert und wird es nochmal ausdrücklich zusichern, die Grenzen zur EU besser dicht zu machen. Sie tut das angeblich schon seit einigen Wochen, aber diese Seegrenze zum Beispiel in der Ägäis ist so lang, die ist praktisch nicht perfekt kontrollierbar. Und dann bleibt die Frage, ob mit diesen 3 Milliarden, von denen jetzt die Rede ist, wirklich die Fluchtmotive hier verschwinden. Denn wir haben viele Gespräche geführt mit Flüchtlingen hier in der Türkei. Das Hauptproblem ist nicht deren häufig missliche Lage, sondern es ist die Perspektive. Es geht um deren Zukunft, für deren Kinder. Und da, das treibt diese Menschen nach Europa. Ob sich das mit dem Geld einfach ändern lässt, das muss man natürlich noch abwarten. All das sind Fragen offen. Und das dritte Problem ist, die Türken haben gesagt, sie sehen sich nicht als Auffangbecken für alle Flüchtlinge. Die Europäer müssen auch Flüchtlinge weiterhin in Zukunft abnehmen. Da ist dann die Rede von Kontingenten. Und damit liegt der Ball wieder im europäischen Feld. Denn wie diese Kontingente aussehen könnte, welches Land wie viele Flüchtlinge nimmt, das ist ja alles äußerst ungewiss und sehr, sehr umstritten. All das sind viele Fragen trotz allem noch.
Kurze Antwort noch bitte, Herr Schramm. Inhaftierte Journalisten haben die Kanzlerin in der Türkei aufgerufen, weiter sich für Menschenrechte stark zu machen. Kann man denn das, kann die EU das, wenn sie irgendwie auch abhängig und vielleicht sogar erpressbar ist?
Also ich fürchte, es ist definitiv nicht die Stunde, um mit der EU über Menschenrechte oder über Freiheit von Journalisten zum Beispiel zu reden. Und das ist deren Sorge auch. Und das muss man, glaube ich, klar so sehen. Im Moment herrscht hier ein gewisser Pragmatismus im Umgang zwischen der EU und der Türkei.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung und danke, Michael Schramm. Ja, und wir gehen direkt weiter zu Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Herr Haseloff, glauben Sie denn, dass diese Türkei-EU-Kontingente wirklich schnell zu einer Entlastung der Situation hier bei uns im Land führen können?
Es muss sicher verhandelt werden und es ist auch ein wichtiger Baustein. Aber der wird nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Das ist viel zu vielfältig. Deswegen muss an vielen, vielen Schrauben gedreht werden. Die Kanzlerin hat, denke ich, dazu auch eine klare Absprache getroffen mit allen Verantwortlichen in der Bundesrepublik. Und wir hoffen, dass sie Erfolg hat.
Sie haben von vielen Schrauben gesprochen. Sie selbst haben ja Anfang der Woche eine Obergrenze gefordert. Denken Sie, dass die Kanzlerin umjustieren muss bei der ihrer Flüchtlingskrise?
Es muss über Kontingente insgesamt verhandelt werden, auch heute bei diesem Gipfel. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass natürlich Flüchtlinge über verschiedene Wege kommen. Wir in den Bundesländern, vor allen Dingen in den Kommunen, müssen natürlich die Probleme lösen, die sich tagtäglich stellen. Das heißt, es kommen viele, viele Menschen, mehr als wir dauerhaft integrieren können. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir die Gespräche so führen, dass wir sagen, wir müssen Nothilfe leisten, das heißt Erstunterbringungen machen. Aber auf der anderen Seite geht es um Integration. Und wer Integration will, muss auch mit den Ressourcen des jeweiligen Landes, der jeweiligen Kommune sich auseinandersetzen. Ich habe dazu auch klar Erfahrungswerte reingebracht. Und ich glaube, die Kanzlerin hat das auch zur Kenntnis genommen, dass es da ganz natürliche Limitierungen auch gibt.
Sie sprechen da jetzt vielleicht auf das Kamingespräch an, das Sie und die anderen unionsgeführten Ministerpräsidenten ja Ende der Woche hatten. Haben Sie denn außer vielleicht mehr Mittel für Integration und für ein Integrationsgesetz von der Kanzlerin auch sonst eine Bereitschaft gehört, Ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik an der einen oder anderen Stelle zu ändern?
Ich glaube, hier ist ganz klar, dass es eine Begrenzung geben muss, dass es eine Reduzierung geben muss und dass natürlich die Leistungsbereitschaft und Leistungsmöglichkeit der Kommunen und Länder berücksichtigt werden muss, wenn das Ganze funktionieren soll. Das heißt, es gibt Schritte, die sie auch klar geplant hat. Der erste Schritt ist jetzt auch international und in der EU vor allen Dingen zu Lösungen zu kommen. Das wird mindestens noch bis zum Jahresende dauern, um zu Ergebnissen zu kommen. Auf der anderen Seite muss auch Deutschland in der Lage sein, Ordnung ins System zu bringen. Das heißt, diejenigen, die zu uns kommen, müssen registriert werden. Es kann nicht so unkoordiniert weiterlaufen, dass keiner weiß, wie viele im Lande sind. Es sind wahrscheinlich mehrere hunderttausend Menschen unregistriert hier. Mhm. Das kann keine Basis für eine Integration sein. Und wir wollen ja gerade auch Integrationsvereinbarungen mit den Menschen abschließen, damit sie eine Chance haben. Aber bei den Zahlen, die wir jetzt haben, geht das nicht.
Danke schon mal für die deutlichen Worte. Wir kommen gleich wieder zu Ihnen. Den etablierten Parteien, vor allem aber der Union und der Linken, sitzt die populistische AfD im Nacken. Sie schafft es besonders gut, von der Flüchtlingskrise und dem Streit in der Regierung zu profitieren. Umso mehr, als dass es der AfD auf ihrem Parteitag am Wochenende gelungen ist, sich nicht extrem, sondern eher salonfähig zu geben. Wo die Kanzlerin ihren Kurs als alternativlos bezeichnet, präsentieren sich Frauke Petry und ihre Partei schon im Namen als Alternative für Deutschland. Tim Herden über berechtigte Fragen und allzu einfache Antworten.
Wie lange die Hilflosigkeit noch andauert?
Was für Zukunftsaussichten haben Flüchtlinge?
Warum die das nicht besser aufteilen?
Es gibt kein deutsches Asylrecht, das jedermann auf der Welt Schutz gewährt.
Asylobergrenzen sind rechtmäßig und notwendig.
Dass mehr vom Fachkräftemangel oder vom Fachkräftezuwachs durch die Einwanderung sind längst als Lügen entlarvt.
Diese Antworten gab die AfD auf ihrem Parteitag. Mittlerweile für 9% bundesweit sind es die richtigen. Die Antworten sind nicht mehr ganz so radikal und rechtslastig wie in den letzten Wochen. Denn sie will Unionswähler, besonders im Westen, vor den Wahlen im März nicht abschrecken. Zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dort sieht der CDU-Landesvorsitzende die Gefahr.
Das ist eine Partei, die Unzufriedenheit, die Hass sät, die Ängste verstärkt. Und da haben wir einen anderen Weg.
Doch nun fordern oft Unionspolitiker, was zuvor schon die AfD forderte. Schließung der Grenzen, Änderungen im Asylrecht oder nur Sachleistungen für abgelehnte Asylbewerber. Aber Annäherung ist die falsche Strategie.
Die Bevölkerung, die Wähler nehmen die rechte Partei, die rechtspopulistische Partei, die so eine Forderung aufstellt, als das Original wahr. Wenn diese Forderung übernommen wird, bestätigt es ja gerade erst die Richtigkeit dieser Forderung.
Nicht nur Unionswähler, auch Ex-Linke wandern in die AfD ab. Trotzdem versucht die Linkspartei im Wahlkampf weiter den Spagat, für Flüchtlinge da zu sein, aber die Sozialschwachen mit ihren Sorgen nicht zu verlieren.
Da haben wir auch bei unseren Wählerinnen und Wählern Erfolg, zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall die Allerschwächsten, nämlich die Flüchtlinge, gegen die Sozialschwachen in unserer Gesellschaft oder diejenigen, die an den Rand gedrängt werden, gegeneinander aufbringen.
Die Politikwissenschaft rät, linke Parteien dürfen sich nicht von der AfD das Asylthema aufzwingen lassen, sondern müssen mit eigenen Themen gegenhalten.
Gerade das, wo die sozialen Parteien, die sozialdemokratischen Parteien eben stark waren, bei den sozialen Themen, Stichwort Arbeitsgerechtigkeit, Altersgerechtigkeit, das sind eigentlich die Themen, die gesetzt werden müssen und die dann mittelfristig zumindest auch zum Erfolg gegen rechtspopulistische Herausfordererparteien führen werden.
Doch die AfD kann aus dem andauernden Chaos in der Flüchtlingskrise und den Ängsten der Bevölkerung den größten Profit schlagen. Denn es fehlt an überzeugenden Antworten der Politik.
Ja, Herr Haseloff, was kann die Politik denn tun, um dem Vormarsch der Rechtspopulisten etwas entgegenzustellen? Sie selbst haben ja mal gesagt, es reicht nicht nur ein freundliches Gesicht, man muss auch ein ehrliches Gesicht machen.
Ja, erstens müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Gesetze einhalten. Denn da sind wir angreifbar. Wenn wir als Vertreter des Rechtsstaates nicht dafür sorgen, dass diese Gesetze zum Tragen kommen, dann stehen wir auf schwachen Füßen. Auf der anderen Seite gehört zur Ehrlichkeit auch, dass wir kommunizieren müssen, auch in die Flüchtlingsregionen hinein, dass wir nicht mehr alle schaffen, dass wir Provisorien aufbauen müssen, dass es eigentlich teilweise unzumutbar ist, wie wir die Flüchtlinge derzeit unterbringen müssen. Das ist keine Basis für eine Integration. Und deswegen muss an dieser Stelle ganz klar auch ein Zeichen gesetzt werden über unsere eigene Leistungskraft. Auf der anderen Seite, ich sage es nochmal, die AfD muss sehr, sehr ernst genommen werden, weil sie derzeit einen Kurs wechselt in Richtung der Punkte, wo wir momentan Schwierigkeiten haben. Und da dürfen wir keine Luft ranlassen. Wenn wir bis zum 13. März für unsere drei Landtagswahlen in der Bundesrepublik eine Chance sehen wollen, diese AfD rauszuhalten aus den Parlamenten, da muss uns mehr einfallen als bisher.
Bei Ihnen in Ihrem Bundesland wird sie aber ja wahrscheinlich nach jetzigen Berechnungen reinkommen, vielleicht sogar zweistellig.
Ja, diese Gefahr besteht, aber ich kämpfe natürlich um jede Stimme, weil ich sage, wo ist das Programm dieser AfD? Und wir wissen auch, wie stark sie rechtslastig ist und wie sie auch von der NPD unterwandert ist. Nur die Fragen, die die Menschen stellen, müssen wir beantworten, aus der demokratischen Mitte heraus. Und wenn uns das die AfD abnimmt, dann haben wir Probleme. Und deswegen brauchen wir in den nächsten Wochen dringend Lösungen. Die Patentlösung gibt es nicht, aber wir brauchen Baustein für Baustein, auch mit der Kanzlerin gemeinsam, wenn es darum geht, dass wir dieses Problem insgesamt lösen und vor allem auch längerfristig Perspektiven einräumen, mit denen die Menschen auch leben können.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Herzlichen Dank, Rainer Haseloff. Vom Klimagipfel in Paris, der morgen beginnt, könnte ein wunderbares Signal gegen den Terror ausgehen, wirbt Angela Merkel. Die selbsternannte Klimakanzlerin hatte auf dem letzten G7-Treffen einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gefordert. Sollte es der Weltgemeinschaft aber nicht gelingen, die Erderwärmung in den Griff zu bekommen, würde sie sehenden Auges die nächsten Flüchtlingswellen kreieren. Karin Dohr hat sich im Klimazug nach Paris aufgemacht und fragt nach Anspruch und Wirklichkeit.
Draußen trister November, drinnen Zweckoptimismus. Die Umweltministerin nimmt Lobby und Presse mit ins Boot, will heißen in den Sonderzug der Deutschen Bahn. CO2-neutral nach Paris, einmal mehr geht Deutschland als Musterschüler voran.
Wir haben Wirtschaftswachstum, obwohl wir weniger Energie verbrauchen und weniger Ressourcen allgemein. Das ist das eigentliche Prinzip der Nachhaltigkeit, das gelingt uns. Und das muss letztlich allen Ländern in der Welt gelingen.
Kann aber auch scheitern. Vor 6 Jahren zum Beispiel in Kopenhagen. Bockige Klimasünder, endlose Verhandlungsrunden. Merkel hilflos. Klimaretten, ein mühseliges Geschäft. Die Kanzlerin liefert Symbolbilder und viele Ziele. Energiewende, Atomausstieg, Kohlestopp. Auf dem G7-Gipfel in Elmau schwört sie dann die Runde der Reichsten darauf ein. Wir tun was gegen Erderwärmung.
Und haben uns deshalb dazu bekannt, dass wir im Laufe dieses Jahrhunderts eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen.
Doch ausgerechnet damit hapert es schon hierzulande. Kohlelobby und Gewerkschaften zögern den Ausstieg immer wieder raus. Deutschlands Position im Klimapoker leidet.
Deutschland bekommt durchaus ein Glaubwürdigkeitsproblem. Zwar haben wir schon sehr viel gemacht, wir machen auch die Energiewende, wir haben die erneuerbaren Energien ausgebaut, aber wir können zu wenig Emissionsminderung vorweisen, um jetzt dafür zu werben, dass andere Länder uns folgen.
Immerhin, es liegen diesmal schon Vorschläge auf dem Tisch, unverbindliche nationale Pläne, um die drohende Erderwärmung zu begrenzen. China etwa, dessen Städte im Smog versinken, zeigt erstmals Reformbereitschaft, will ab 2030 weniger Kohle verbrauchen. Es wäre eine Trendwende. Führende ölfördernde Länder wie Saudi-Arabien liefern nicht mehr als Gesten ab. Solange das Öl sprudelt, bleiben sie wohl Klimablockierer. Die ärmsten Länder Afrikas fordern Geld. Längst richtet der Klimawandel hier Schäden an. Ein milliardenschwerer Hilfsfonds der Industriestaaten sei nötig, sonst drohen Katastrophen und Klimaflüchtlinge.
1 Million Flüchtlinge aus Syrien oder 2 heute, denen würden Ende des Jahrhunderts vielleicht 500 Millionen Flüchtlinge, die nach Europa wollen, gegenüberstehen. Das ist so viel wie die jetzige europäische Bevölkerung.
Der fröhliche Klimazug nach Paris stoppt erst einmal unfreiwillig in Frankfurt. Aktivisten blockieren die Gleise. Stundenlang. Es wird nicht das letzte Hindernis gewesen sein auf dem Weg zum globalen Klimaschutzvertrag.
Ja, und dazu begrüße ich jetzt im Studio Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Trittin, herzlich willkommen. Wir haben es ja gerade gehört, wir haben ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem, wenn es unsere eigenen CO2-Emissionen angeht. Wie schlagkräftig können wir denn dann auftreten auf dem Klimagipfel in Paris?
Ich glaube, in Paris wird es eine Vereinbarung geben, die sorgt dafür, dass wir ungefähr 2,7 Grad Temperaturanstieg haben werden. Das ist zu viel, aber es ist besser, dieses zu haben, als kein Abkommen. Das Problem für Deutschland ist, allein um dieses nicht ambitionierte Ziel zu erreichen, müsste Deutschland ernste Schritte zur Dekarbonisierung übernehmen. Das heißt, wir müssten zum Beispiel dezidiert aufhören, dazu planen, in Deutschland zu frecken, also zusätzlich Fossiles aus der Erde zu holen. Und wir müssten endlich den Ausstieg aus der Kohle auf den Weg bringen. Da fehlt es der großen Koalition an Mut, wie die letzten Debatten gezeigt haben.
Kommen wir zu einem anderen Thema, was im Moment die politische Agenda beherrscht. Am Dienstag soll der Syrien-Einsatz der Bundeswehr im Kabinett verabschiedet werden, sozusagen im Schweinsgalopp. Sie selber haben schon gesagt, Sie haben große Bauchschmerzen. Warum?
Es gibt keine tragfähige rechtliche Grundlage für diesen Einsatz. Und wir reden über einen Einsatz, das Mandat wird ein Jahr dauern. Aber wir reden in der Realität davon, dass wir einsteigen in eine wahrscheinlich mindestens 10 Jahre dauernde militärische Auseinandersetzung. Das bedarf einer guten Begründung und es bedarf eines politischen Ziels. Es gibt kein Mandat des Sicherheitsrats. Der Sicherheitsrat hat kurz zuvor darüber entschieden, hat dieses Mandat definitiv nicht erteilt. Und deswegen ist die völkerrechtliche Begründung äußerst fragwürdig. Das Schlimme ist aber, wir gehen in einen Konflikt rein mit Soldaten, 1200 deutschen Soldaten, wo andere Mächte mit ganz unterschiedlichen Zielen kämpfen.
Das ist das Problem oder eines der vielen Probleme, kurz nachgefragt. Aber Sie haben gesagt, es fehlt eigentlich die Begründung. Solidarität alleine mit Frankreich reicht Ihnen da nicht?
Solidarität mit Frankreich muss uns dazu bringen, beispielsweise besser mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Straftäter, die hier in Deutschland Waffen erwerben, damit sie in Paris Massaker verüben. So etwas muss unterbunden werden. Ich bin sehr dafür, hier die Zusammenarbeit zu bestärken. Aber es geht hier um einen Einstieg in einen Krieg. Und auch der wäre grundsätzlich nicht ausgeschlossen, der muss aber ordentlich begründet sein. Das heißt, man braucht ein Mandat der Vereinten Nationen und man braucht ein gemeinsames Ziel. Und das sehe ich nicht. Mhm. Die Türken sind der Auffassung, dass der schlimmere Feind die Kurden sind. Die Saudis finden IS gar nicht so schlimm, ja, Türken auch nicht.
Das ist eine sehr heterogene Koalition, ja, der Willigen. Aber bleiben wir noch mal bei ein paar konkreten Beispielen. Mit wem zum Beispiel soll denn die Aufklärungsergebnisse, die Intelligence geteilt werden? Nur mit Frankreich oder auch mit Russland?
Das sind alles Fragen, die uns bisher die Bundesregierung nicht beantworten konnte. Deswegen haben wir auch erstmal gesagt, wir haben große Bauchschmerzen, wir sehen keine Grundlage. Wir sehen aber auch viele praktische Fragen. Wer führt eigentlich das letztendlich das Kommando? Mhm. Wer ist eigentlich das System kollektiver Sicherheit, in dem wir überhaupt nur so das Bundesverfassungsgericht solche Einsätze fahren können? Werden wir uns einfach unterstellen, dem Oberkommando der USA im Nahen Osten? Oder haben wir
ein eigenes
machen und wird sich mit den Russen absprechen? Werden die Russen sich irgendwann mal wieder mit den Türken einigen? In dieses Chaos Soldaten reinzuschicken, finde ich außerordentlich verantwortungslos.
Was fordern Sie dann als Opposition? Am Dienstag lieber nicht abstimmen, noch mal eine Runde nachdenken und die Fragen beantworten?
Ich glaube, wir müssen, bevor wir über Militär reden, uns klar machen, welche Ziele wollen wir überhaupt erreichen. Jeder Militäreinsatz bedarf doch einer Strategie. Und diese Strategie kann nur sein, dass man sich mit allen Anrainerstaaten, allen dort interessierten Mächten, dazu gehört Russland, dazu gehört der Iran, dazu gehört Saudi-Arabien, Türkei, alles keine schönen Alliierten, um es mal freundlich zu sagen, dass man sich mit denen darauf verständigt, was will man dort erreichen. Und das heißt, eine klare Bestimmung, wir haben die oberste Priorität, den IS zu bekämpfen. Und solange das nicht, dieses Konzept nicht gibt, solange gibt es auch kein UN-Mandat. Das UN-Mandat, dass das fehlt,
das
ist Ausdruck der fehlenden Strategie.
Das ist eine deutliche Botschaft gewesen. Schnell ist also nicht immer gut und Sie haben berechtigte Fragen aufgeworfen. Herzlichen Dank, Jürgen Trittin, dass Sie im Studio waren, denn das war es jetzt schon wieder für heute von uns. Mehr zum Bericht aus Berlin gibt es wie immer auf Twitter und Facebook. Machen Sie es gut.